Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die deutschen Schüler holen auf. 10 Jahre nach der ersten PISA-Studie gibt es vor allem Fortschritte beim Lesen. Das geht aus dem jüngsten Test der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD hervor. Allerdings sind die Leistungen im internationalen Vergleich nur Mittelmaß. Besser schnitten die Schüler hierzulande in Naturwissenschaften und Mathematik ab. An dem Test waren weltweit 470.000 junge Menschen beteiligt.
Die Diktate sind ziemlich schlecht ausgefallen, sagte Herr Berner.
Vor allem bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund hat sich die Leseleistung verbessert. Unter anderem die gezielte Förderung von leseschwachen Schülern, der Ausbau der Ganztagsschulen und die Bildungsanstrengungen bereits im Kindergarten zeigen ihre Wirkung, sagen die Bildungswissenschaftler.
Deutschland ist aufgestiegen. Aufgestiegen aus der zweiten in die erste Liga. Aber von der Champions League ist Deutschland noch weit entfernt.
Beim Lesen etwa sind Shanghai, Südkorea und Finnland Spitzenreiter. Die 15-Jährigen dort sind den gleichaltrigen deutschen Schülern umgerechnet ein Schuljahr voraus. Deutschland spielt also im internationalen Vergleich nur im Mittelfeld.
Deutschland ist dabei, seine Hausaufgaben zu machen. Es gilt, an Stärken weiterzuarbeiten, Schwächen zu beheben. Und das heißt weiterhin auch prioritär Investitionen in Bildung.
Wir brauchen wirklich mehr Geld im System. Das muss an die richtige Stelle. Und wenn wir hier nicht investieren, fallen wir möglicherweise beim nächsten Mal wieder zurück.
In Bildung investieren auch in Zeiten von Wirtschaftskrise und leeren öffentlichen Kassen. Die Bundesbildungsministerin hält sich diesbezüglich heute mit Zusagen zurück. Handlungsbedarf sieht aber auch sie.
Lesen lernt kein Kind nur in der Schule. Lesen im Unterschied zur Mathematik braucht Anregung und Ermutigung auch um die Schule herum. Und deshalb ist der nächste Schritt, stärker noch Eltern ansprechen.
Schlechte Noten verteilten die Bildungsforscher für die Chancengerechtigkeit in Deutschland. In keinem anderen Land, so die OECD, sei der Bildungserfolg so sehr von der sozialen Herkunft abhängig wie bei uns.
Der Gründer des Enthüllungsportals WikiLeaks, Assange, ist in Polizeigewahrsam. Der 39-jährige Australier wurde heute in London festgenommen auf der Grundlage eines Haftbefehls aus Schweden. 2 Frauen haben ihm dort Vergewaltigung und sexuelle Nötigung vorgeworfen. WikiLeaks hat immer wieder geheime Dokumente, vor allem der US-Regierung, veröffentlicht.
Diesen Tag hatte sich Assange wohl anders vorgestellt. Freiwillig war in einer Londoner Polizeiwache erschienen, um Details des Haftbefehls zu erfahren. Scotland Yard nahm ihn stattdessen kurzerhand fest. Bereits am Mittag wird er dem Haftrichter vorgeführt. Nach nur einer Stunde verlässt sein Anwalt das Gebäude, betont kämpferisch, obwohl sein Antrag auf Freilassung auf Kaution abgelehnt wurde. Herr Assange wird vorerst weiter in Polizeigewahrsam bleiben. Das ist unglücklich, aber die Arbeit von WikiLeaks wird weitergehen. WikiLeaks, das sind Tausende auf der ganzen Welt. Das ganze Verfahren sei politisch motiviert, so Assange und seine Unterstützer. Seit den wiederholten Veröffentlichungen sensibler amerikanischer Daten durch den Gründer von WikiLeaks sei der politische Druck aus den USA der eigentliche Grund für den Haftbefehl. Der amerikanische Verteidigungsminister Robert Gates reagierte heute mit Genugtuung auf die Festnahme. Ich höre das zum ersten Mal und das ist ganz sicher eine gute Nachricht. Die erste Anhörung zum schwedischen Auslieferungsantrag wird nun am 14. Dezember stattfinden. Bis dahin bleibt Assange vorläufig in britischem Polizeigewahrsam.
Assange spielt auf Zeit. Am meisten dürfte er befürchten, über den Umweg Schweden am Ende in den USA zu landen. Hier in Großbritannien hingegen fühlt er sich sicherer. Denn britische Auslieferungsverfahren können lang und kompliziert werden. Und so dürfte sich der Streit um seine Auslieferung hier in London wohl noch Wochen hinziehen.
Unsere Internetredaktion hat unter tagesschau.de weitere Informationen zusammengestellt, sowohl zu den Vergewaltigungsvorwürfen gegen Assange als auch zum Enthüllungsportal WikiLeaks. Mit Blick unter anderem auf die WikiLeaks-Veröffentlichungen hat Wirtschaftsminister Brüderle Sicherheitslücken im Internet beklagt. Beim Treffen der IT-Branche in Dresden sprach er von geschäftlichen und politischen Risiken, die daraus erwüchsen. Datenschutz und Datensicherheit gehörten zu den zentralen Themen auf der Veranstaltung. Diskutiert wurde aber auch darüber, wie konkurrenzfähig deutsche IT-Unternehmen auf dem internationalen Markt sind.
Deutschland gut vernetzt, die Kanzlerin vor einer Karte, die zeigt, wie viele Haushalte zumindest theoretisch internetfähig sind, nämlich fast 99%. Weniger beeindruckend die internationale Wettbewerbsfähigkeit in der Informations- und Kommunikationstechnologie, kurz IKT.
Deshalb können wir nicht zufrieden sein, wenn wir nur Platz 7 unter den weltweit führenden 14 IKT-Standorten haben, sondern wir können noch besser werden.
Besser werden soll auch der Datenschutz. Der Innenminister und die Justizministerin wollen den Internetanbietern mehr gesetzliche Schranken setzen.
Wir haben den Auftrag, Bürger zu schützen. Und deswegen ist die rote Linie dann, wenn schwere Persönlichkeitsbeeinträchtigungen durch Veröffentlichungen im Internet stattfinden, das möchte ich verbieten und knüpfen an Bußgeld- und Schadensersatzansprüche.
Auf europäischer Ebene beraten wir ganz aktuell schon auch ein neues Datenschutzrecht. Da kommen im nächsten Jahr Vorschläge. Wir sind also mitten im Zug dabei.
Die Vertreter der Branche grundsätzlich einverstanden mit einer stärkeren politischen Kontrolle des Internets.
Wir müssen aber aufpassen, dass wir uns nicht überregulieren. Wir müssen sehen, dass wir den technischen Fortschritt auch erlauben. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Industrie sich auch selbst reguliert. Dann kann man schneller auch auf neue Entwicklungen eingehen.
Konkrete Beschlüsse zur Sicherheit im Netz gab es keine. Im Vordergrund stand der Meinungsaustausch. Der wird im nächsten Jahr von der Elbe an die Isar verlagert. Der IT-Gipfel 2011 soll in München stattfinden.
Neue Wege werden auch im Pflegebereich gesucht. Gesundheitsminister Rösler und Spitzenvertreter der Branche haben heute über den Mangel an Fachkräften beraten. Bereits jetzt fehlten mehr als 50.000 Stellen in der Kranken- und Altenpflege, kritisierten Verbände. Rösler will nun den Pflegeberuf durch eine Reform attraktiver machen, auch durch bessere Arbeitsbedingungen. Das Treffen war der Auftakt zu einem laufenden Austausch.
Einen alten Menschen zu betreuen, dazu braucht man viel Zeit. Altenpfleger Frank Rademacher bringt eine 84-jährige Heimbewohnerin zur Mittagsruhe. Später muss er sie noch waschen, duschen, umziehen. Altenpflege im Akkord lehnt der junge Pfleger ab, doch der Druck ist groß.
Die größte Belastung ist neben der körperlichen Arbeit der Zeitdruck. Also wir haben pro Bewohner ungefähr 7 Minuten Zeit, den zu versorgen.
Frank Rademacher muss endlose Tabellen ausfüllen, Zeit, die ihm für die Heimbewohner fehlt. Pflegeverbände fordern heute beim Spitzengespräch, die Pfleger von Verwaltungsaufgaben zu befreien.
Wir müssen auch die Tätigkeit einer professionellen Pflegekraft von Bürokratie entlasten. Es ist grundsätzlich die Frage zu stellen, ob derartig viele Kontrollmechanismen notwendig sind.
Der Minister fürchtet, dass künftig noch mehr Pfleger fehlen. Obwohl die Nachfrage steigt, arbeiten sie im Schnitt nur rund 8 Jahre lang in ihrem Beruf. Viele steigen frustriert aus.
Man darf nicht vergessen, dass die Fluktuation im Bereich gerade der stationären Altenpflegeeinrichtungen enorm hoch ist. Und das, glaube ich, hier durchaus auch an der Qualität des Arbeitsplatzes gearbeitet werden kann, um damit auch die Berufszufriedenheit weiter zu steigern.
Bessere Arbeitsbedingungen wie viele seiner Kollegen wünscht sich das auch Frank Rademacher. Dann würde ihm der Beruf noch viele Jahre lang Spaß machen.
Eine echte Pflegereform wird viel Geld kosten. Schon ist im Gespräch, dafür extra eine private Pflegeversicherung einzuführen. Konkrete Vorschläge zur Finanzierung machte der Gesundheitsminister heute nicht. Wo das Geld für bessere Pflege herkommen soll, will er erst am Ende der Gespräche klären. Und die können noch bis weit ins nächste Jahr hinein dauern.
Das Hilfspaket der EU für Irland ist beschlossene Sache. Die Finanzminister entschieden heute in Brüssel formell, dem Land Unterstützung in Milliardenhöhe zur Verfügung zu stellen. Damit nutzt zum ersten Mal ein EU-Land den finanziellen Rettungsschirm, den die Staaten der Eurozone und der Internationale Währungsfonds aufgespannt haben. Das Geld soll allerdings nur fließen, wenn Irland einen strikten Sparkurs einhält.
Die Anspannung ist Irlands Finanzminister anzusehen. Jetzt wird's ernst. Seit dem Nachmittag sitzt das irische Parlament zusammen. Den strengsten Sparhaushalt in der Geschichte des Landes sollen die Abgeordneten beschließen. 6 Milliarden Euro Kürzung allein im kommenden Jahr. Dass das klappt, ist wichtig für Irland, aber auch fürs weltweite Vertrauen in den Euro. Die Einschnitte werden unseren Lebensstandard beeinflussen, aber uns Iren wird es trotzdem noch besser gehen als vielen unserer Nachbarn. Hartes Sparen also. Im Gegenzug bekommt Irland aber Hilfe aus dieser Runde. Die EU-Finanzminister machten heute den Weg frei fürs Rettungspaket. Volumen 85 Milliarden Euro. 17,5 Milliarden müssen die Iren selbst beisteuern aus einem staatlichen Pensionsfonds. 22,5 Milliarden Euro kommen von der Europäischen Kommission. Den jeweils gleichen Betrag überweisen die Euro-Länder gemeinsam mit Dänemark, Schweden und Großbritannien und auch der Internationale Währungsfonds. Das alles sind keine Geschenke, sondern Kredite. Der deutsche Anteil daran beträgt etwa 10 Milliarden Euro. Der EU-Währungskommissar ist zuversichtlich, dass Irland das Geld zurückzahlen wird. Die Wirtschaft dort wächst. Das sind kluge, hartnäckige Menschen. Die EU hilft. 50 Milliarden Euro des Rettungspakets sind für Irlands Staatshaushalt gedacht. Und 35 Milliarden liegen bereit, um hier mögliche weitere Löcher zu stopfen. Bei Irlands maroden Banken.
Zu einem symbolträchtigen Besuch war Bundespräsident Wulff heute in Polen. Er zollte in Warschau dem Kniefall des früheren Bundeskanzlers Brandt Respekt. Mit seiner Geste hatte Brandt vor 40 Jahren einen wichtigen Schritt zur Aussöhnung im Kalten Krieg getan. Wulff und sein Amtskollege Komorowski erinnerten an das Ereignis und an die Opfer des Ghettoaufstandes von 1943.
Die beiden Präsidenten auf Willy Brandts Spuren. Bronisław Komorowski und Christian Wulff legten am Nachmittag am Denkmal für die Opfer des Aufstandes im Warschauer Ghetto einen Kranz nieder. Auf den Tag genau vor 40 Jahren ging Bundeskanzler Willy Brandt an gleicher Stelle spontan auf die Knie. Ein paar Stunden später unterschrieb er den Warschauer Vertrag, in dem Deutschland die Oder-Neiße-Grenze endgültig anerkannte. Trotz seines engen Zeitplans diskutierten die beiden Präsidenten auch mit Jugendlichen beider Länder. Christian Wulff wurde dabei nach dem Kniefall Brandts gefragt.
Ich fand es eine großartige menschliche Geste der Scham, der Demut, der Traurigkeit.
Auf einer Tagung der Friedrich-Ebert-Stiftung, an der auch der SPD-Vorsitzende Gabriel teilnahm, präzisierte Komorowski die für ihn entscheidende Folge von Brandts Kniefall. Es war eine wichtige Geste von Willy Brandt. Plötzlich haben wir Polen gemerkt, dass nicht alle Deutschen gleich sind. Sein Fazit des heutigen Tages fasste der Bundespräsident auf der Konferenz in genau 4 Worte.
Polen tut Europa gut.
Es ist das 4. Mal, dass sich Bronisław Komorowski und Christian Wulff in diesem Jahr treffen. Längst sprechen die beiden Präsidenten vom Wunder der Versöhnung zwischen Deutschen und Polen. Willy Brandt hat genau an dieser Stelle am Ghetto-Denkmal in Warschau den Anfang gemacht. 40 Jahre später sagen Polen und Deutsche unisono, unsere Freundschaft ist stark und kann ein Vorbild für andere Länder sein.
Die Gewerkschaft Bergbau Chemie Energie will in der kommenden Tarifrunde deutliche Lohnerhöhungen durchsetzen. Die Forderung, 6-7% mehr Geld für die insgesamt 550.000 Beschäftigten. Der Vorsitzende der Gewerkschaft, Vassili Adis, sagte, vom Aufschwung in der Chemieindustrie müssten auch die Arbeitnehmer profitieren. Die Arbeitgeber lehnten die Forderung als zu hoch ab.
Die Deutsche Bahn feiert heute die erste Bahnfahrt vor 175 Jahren. An dem Festakt nimmt neben Bahnchef Grube auch Bundeskanzlerin Merkel teil. Die erste Dampflok Adler fuhr 1835 von Nürnberg nach Fürth. Mit der Jungfernfahrt der Bahn wurde in Deutschland die Entwicklung vom Agrar- zum Industriestaat eingeläutet. In diesem Jahr war ein Nachbau der Lokomotive Adler zu Sonderfahrten auf seiner alten Strecke unterwegs.
Der in der ZDF-Show Wetten, dass verunglückte Kandidat Samuel Koch ist aus dem künstlichen Koma erwacht. Die Ärzte an der Universitätsklinik Düsseldorf teilten mit, Koch habe momentan Lähmungen an den Beinen und teilweise an den Armen. Aus jetziger Sicht sei es unwahrscheinlich, dass sich der 23-Jährige vollständig erhole. Koch war am Samstag schwer gestürzt bei dem Versuch, mit Sprungfedern an den Füßen über fahrende Autos zu springen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 8. Dezember.
Für den Südwesten Deutschlands gelten weiterhin Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Wegen des anhaltenden Regens und des Tauwetters muss dort örtlich mit Überschwemmungen gerechnet werden. Auch in der Nacht regnet es im Süden, in der Mitte Schnee oder Regen, Vorsicht wegen Glätte. Morgen verbreitet Niederschläge im Süden als Regen, weiter nördlich als Schnee oder gefrierender Regen. Richtung Norden schneit es sogar kräftig, stellenweise bis zu 25 cm Neuschnee. Der Wind wird schwach bis mäßig, auf den Bergen im Süden gibt es Sturmböen. Heute Nacht 5 Grad im Südwesten und minus 8 Grad im Nordosten. Am Tag minus 3 Grad im Nordosten plus 14 Grad im Süden. Am Donnerstag schneit es an den Alpen noch länger, sonst Schneeschauer, im Flachland im Westen auch Schneeregenschauer, dabei weht ein kräftiger Wind. Am Freitag schneit es im Westen und Süden ab und an, in tiefen Lagen im Westen auch Regen, am Samstag Regen, im Bergland im Süden und Osten Schnee, dabei ist es windig.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Karen Mioska. Darin Festnahme, wie die Justiz WikiLeaks-Gründer Assange verfolgt und Bilanz, was Deutschland aus dem PISA-Schock vor 10 Jahren gelernt hat.